Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Politik mit dem wunderbaren
Erik Heilmann
und unserem Special Guest heute
Kassem Taher Saleh.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du hier bist, Kassem, heute am 13.01. Wie schon in der letzten Folge festgestellt, sind Zeitstempel und so dieser Tage sehr wichtig, deswegen sagen wir das jetzt immer dazu.
Sehr gut.
Ja, Kassem, du sitzt im Deutschen Bundestag für Bündnis 90 Die Grünen und bist gebürtig aus dem Irak, aber wenn ich sehe, in Plauen in die Schule gegangen?
Korrekt, Plauen im Vogtland.
Plauen und Vogtland.
Nicht der Stadtteil in Dresden.
Ja, genau, stimmt, das ist wichtig.
Verwechslungsgefahr.
Genau, und wir haben uns ein bisschen in deine Biografie beim Bundestag eingelesen, verlinken wir auch alles in den Shownotes. Und spannend, du hast eine Abschlussarbeit geschrieben zum Rezyklateinsatz in Bauprodukten.
Korrekt.
Worum ging es da? Was war die These?
Es ging um biobasierte und bioabbaubare Kunststoffe. In der Baubranche wird ja extrem viel mit Kunststoffen und insbesondere mit erdölbasierten Kunststoffen gearbeitet, wie bei Dichtungen, bei Rohren, bei ganz vielen Bauteilen und Baumaterialien. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, was für Alternativen gibt es überhaupt und wie weit sind die? Und kam zum Schluss, dass erstens Alternativen da sind, nicht aber in der Breite, vereinzelt als Forschungsprojekte, vereinzelt als Pionierprojekte, aber jetzt überhaupt nicht als Industriebaustoff, weil am Ende doch nicht nur an das Geld hadert und an das Geld scheitert, sondern insbesondere auch an die Normierungen.
Ja, super, da sind wir ja schon halb im Thema. Ich würde vorschlagen, da reden wir gleich nochmal drüber. Du bist auch im Ausschuss im Bundestag für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen.
Sogar langer Name, oder?
Sehr, sehr schön, ja, so muss das. Und zusätzlich bist du im Ausschuss für Klimaschutz und Energie stellvertretend und Menschenrechte und humanitäre Hilfe.
Korrekt. Ich kümmere mich da im Menschenrechtsausschuss um das Thema der Klimaflucht, weil immer wieder mehr wird, und um die Minderheitsthemen wie unter anderem der Kurdinnen und Kurden. Sind so meine zwei Hauptthemen im Menschenrechtsausschuss, und im Energie- und Klimaausschuss mache ich Effizienzfragen, mache ich Gebäude-Energiefragen. Sind so meine Hauptthemen im Energie- und Klimaausschuss. Aber federführend und natürlich auch als Obmann bin ich im Bauausschuss tätig und kümmere mich da hauptsächlich um die Themen im Bauausschuss.
Super. Dann haben wir haben ein kleines Spiel vorbereitet. Ich glaube, da müssen alle durch. Unsere letzte Gästin hat das auch mitgemacht mit Bravour. Ich glaube, es ist auch sehr niederschwellig. Norbert, fangen wir an. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet.
Genau, das sind so Entweder-Oder-Fragen. Und zwar, womit würdest du den Abend zum Beispiel lieber verbringen? Einem Serienmarathon oder einem Kinoabend?
Eher einem Serienmarathon.
Sehr schön. Wir bleiben beim persönlichen Genuss. Was ist dir lieber, Baklava oder Eierschecke?
Ich würde dazwischen ein Und tun und mich nicht entscheiden müssen. Ich mag beides sehr, sehr, sehr gern.
Ja, natürlich.
Oh, das ist eine Antwort, die meinen Kindern auch gefällt. Die Nutella raus, Baklava drauf, Eierschecke drauf und los geht's.
Und voll durcheinander.
Aber niemals beides gleichzeitig oder nacheinander. Immer schön schon getrennt an den Tagen.
Okay.
Sehr gut. RB Leipzig oder Dynamo Dresden?
Da ist die Antwort ganz einfach. Auf jeden Fall Dynamo. Ich bin da Mitglied, bin leidenschaftlicher Dynamo Dresden-Fan und da schlägt auch mein sächsisches Herz höher.
Sehr gut. Dann muss es auch nicht erste Liga sein.
Dann muss ich auch nicht erste Liga sein. Auf gar keinen Fall, nein.
Super. Die Frage war einfach. Jetzt haben wir noch eine offene Frage zum Schluss, Kassem. Erzähl uns doch mal eine Sache, die du vielleicht nicht in jeder Standardvorstellung deiner Vita unterbringst. Was weiß niemand von dir, um hier ein bisschen Exklusivität reinzubringen?
Ich glaube, da gibt es einige Punkte. Ich werde jetzt meinen extravaganten Musikgeschmack auch bei uns Bündnis 90 Die Grünen nennen. Ich höre sehr gerne Rap, sehr gerne auch Deutschrap. Ich gehe gerne ins Fitti und brauche hin und wieder meinen Shisha.
Sehr schön. Vielen Dank für die schnelle Einstiegsrunde. Dann kommen wir doch gleich zu den Themen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in unseren Podcast reingehört hast. Ein Thema haben wir, glaube ich, fast jedes Mal. Es ist die Carola-Brücke, die uns dauerhaft beschäftigt, weil wir versuchen hier ja einen starken lokalen Kontext herzustellen und in Dresden. Auch letzte Woche wieder hat sie uns beschäftigt, beziehungsweise dafür gesorgt, dass wir uns nicht beschäftigen oder nicht ins Büro konnten teilweise. So war es bei mir zumindest. Wir waren also voll drin in dem 1-Kilometer-Radius. Ganz viel Evakuierung und so. Ihr habt das alle mitbekommen.
Willst du noch mal ganz kurz erläutern, was war?
Genau, da war der Bombenfund bei den Bauarbeiten, der dann, genau, am Mittwochmittag war dieser Bombenfund und dann ganze Vorbereitungen, Evakuierung Donnerstagmorgen und dann, ich glaube, Donnerstagmittag war es trotzdem die Entschärfung selbst relativ schnell über die Bühne, so wie man das ja immer hofft, dass es funktioniert, aber relativ große Aktion für so eine, ja, typischerweise bei uns in der Stadt immer mal vorkommenden Fund. Aber das eigentlich nur eine Randnotiz. Du kennst die Problematik der Carola-Brücke natürlich sehr gut, hast dich da auch schon mit beschäftigt. Erzähl doch mal aus deiner Sicht, du bist Dresdner Bundespolitiker, wie beschäftigst du dich damit? Wie bist du da rangegangen an diese Thematik?
Ja, ich kann mich noch ganz genau an dem Tag erinnern. Das war an einem Mittwoch, an dem 11. September. Ich bin aufgestanden, habe mein Handy angeschaut, Eilmeldungen, und zwar auf mehreren Nachrichtenagenturen. Da dachte ich, oh Mist, was ist passiert? Und dann las ich, habe mir die Bilder angeschaut und war einfach nur schockiert, was passiert ist. Es war ein Mittwoch in einer Sitzungswoche und mittwochs ist Ausschusstag. Mhm. Das bedeutet, da fangen die Termine relativ früh an. Wir haben bereits früh die Obleuterunde, wo wir die Tagesordnung für den Bauausschuss durchgehen. Ich kann mich noch erinnern, am Vormittag hat mir noch eine Schalte mit Kreisverband in Dresden, mit den politischen Akteuren in Dresden und auf der Landesebene, und bin heilfroh, dass bei dem Einsturz niemand gestorben ist, dass niemandem etwas passiert ist, und insbesondere ein riesen Dank auch an die folgenden Tagen und Wochen, an die Einsatzkräfte, die da wirklich von früh bis abend 24 Stunden da durchgetaktet haben, dass man das noch halb glücklich überwunden hat, und kann nur sagen, es ist was Schlimmes passiert, ohne Frage, und jetzt müssen wir politisch daran arbeiten, dass wir eine neue Brücke bekommen hier im Dresden. Eine Brücke, die als Hauptverkehrsachse in dieser Stadt vorhanden ist, eine Brücke, die Signalsymbole hat, auch in der Bundespolitik, auch international, ehrlicherweise, und demzufolge müssen wir jetzt beweisen, und das werden wir auch, dass wir auch schnell, effizient und günstig auch bauen können in Deutschland.
Mhm. Und im Rückblick, draußen laufen die Bauarbeiten. Wie ist es jetzt sozusagen so im politischen Raum? Also wurden da Fehler gemacht, deiner Meinung nach? Ich sag mal, vielleicht auch auf Bundesebene. Waren mal wieder die Grünen schuld?
Ja, die Grünen schuld, das hat sich jetzt ja als Gag, jetzt als Comedy-Podium jetzt dargestellt. Es ist klar, wir waren nicht schuld. Klar ist, dass auf eine Strecke von ca. 100 Meter ein Teil der Carola-Brücke eingestürzt ist, wo hauptsächlich auch die Straßenbahn und die Fahrradfahrenden verkehren. Und das ist eine Brücke, und das merken wir auch bundesweit, die Brücken, die in den 60er und 80er Jahren da gebaut worden sind, die stehen aktuell unter Spannung. Da müssen wir ran. Wir haben in Deutschland insgesamt über 150.000 Brücken. 16.000 davon sind sanierungsbedürftig, und besonders die vielen Spanbetonbrücken hier aus den 60ern und 80ern, was hier auch die Carola-Brücke auch eine war, haben einen großen Anteil an den Sanierungsstau im Fernstraßen wie auch im Schienennetz. Und allein im Autobahnnetz sind etwa 8.000 Bauwerke in der Wartestellung. Und was heißt das für uns? Das heißt für uns, dass wir unsere Infrastrukturen pflegen und instand halten müssen. Statt sie abzureißen, oder besser, statt abreißen und Neubauten, müssen wir, wie im Fall auch der Brücke, auch die Instandsetzung in den Fokus rücken und nicht nur den Neubau da anvisieren. Bei der Carola-Brücke gibt es leider keine andere Möglichkeit, als sie komplett abzureißen. Und demzufolge ist das ein Schritt auch in die Transformation, in den wir gehen müssen, um CO2 einzusparen, am Ende aber auch Geld einzusparen, langfristig gesehen. Und das bedeutet, an die wertvollen Ressourcen unserer Umwelt dran zu denken und an die nächsten Generationen. Je weniger wir in unsere Umwelt angreifen, desto besser für unsere Zukunft.
Ja, das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, das große Thema Infrastruktur, Instandhaltung. Na, das ist, geistert ja auch immer sowieso als Bundesthema in Talkshows und so und im Wahlkampf. Da bräuchte es sehr, sehr viel Geld, das über irgendwelche Töpfe, ja, bis runter in die Kommunen, die ja oftmals zuständig sind, in dem Fall auch. Ne? Das ist eine stadteigene Infrastruktur, meine ich.
Das ist ja meines Wissens nach eine Bundesstraße.
In dem Fall fährt eine Bundesstraße drüber, ne? Okay.
Und genau, das heißt, ist eine Bundesstraße, die liegt in der Verantwortung des Landes. Mhm. Da aber auch die Straßenbahn unter anderem darüber verkehrt, kommt da auch die Kommune ins Spiel und auch Fahrradwege liegen ja in kommunaler Hand. Demzufolge ist es eine Brücke mit mehreren Beteiligten und Verantwortlichkeiten.
Das macht es also wahrscheinlich nicht einfacher, wenn es jetzt darum geht, wie wird das aufgebaut, wer zahlt für was, welchen Anteil.
Ja, einfach ist es nie in der politischen Welt. Nichtsdestotrotz muss man sich gemeinsam hinsetzen und letztlich auch die Stärke der Demokratie, dass man sich aus den mehreren Ebenen hinsetzt und gemeinsam insbesondere für die Carola-Brücke einsteht. Wir im Deutschen Bundestag, insbesondere im Haushaltsausschuss, haben bereits 200.000 Euro bereitgestellt für die Untersuchung. Was war da überhaupt? Wie ist das passiert? Müssen wir die Brücke jetzt komplett abreißen und Co.? Das heißt, auch für die Untersuchung benötigt man Geld. Mhm. Klar ist, dass die nächste Bundesregierung die Carola-Brücke als eine ihrer Hauptprojekte priorisieren muss. Und dafür werden wir uns auch stark machen, dass wir so viele Gelder wie möglich nach Dresden holen, insbesondere für den Neubau der Carola-Brücke. Und das auch als Zeichen an die Menschen sehen und ihnen zeigen, die Politik kann schnell, kostengünstig und effizient und nachhaltig bauen.
Ja, ich habe mal in die Statistik geguckt, wie so die Ausgaben des Bundes in Verkehrswege in den letzten Jahren sich so entwickelt haben. Läuft das dann tatsächlich über sozusagen so einzelne recht zielgenaue Förderprogramme? Also wir sagen halt, das in Schienen, das in Wasserwege, das in Brücken und das in Autobahnen? Oder ist das dann tatsächlich eher ein relativ flexibler Topf, wo dann in Verhandlung mit den einzelnen Ländern, da welche Maßnahmen machen wir jetzt?
Beide Wege macht der Haushaltsausschuss. Es gibt einen bestimmten Betrag an die Länder für die Erhaltung der Infrastruktur. Und dann gibt es aber auch noch einen Topf für spezielle Projekte, wo man dann gewisse Projekte da visiert und sie angeht. Klar ist, sie muss eine bundeseinheitliche Bedeutung haben. Mhm. Das heißt, sie darf nicht nur für die Kommune oder dem Land da sein, vorhanden sein, sondern muss eine Bundeswirkung haben. Und das hat die Carola-Brücke auf jeden Fall, da das ja auch eine Bundesstraße ist, die drüber läuft. Und demzufolge ist es eine der Projekte, die wir in der nächsten Bundesregierung mit finanzieren werden.
Mhm. Okay.
Stimmt, in der Lage der Nation hat Robert Habeck das so ausgedrückt, dass so der Fehler der Großen Koalition vor der Ampelregierung insbesondere war, die haben halt keine Schulden aufgenommen, aber haben sozusagen die Schulden steckten in der Infrastruktur.
Korrekt. Vielleicht noch ein Satz zu der Carola-Brücke. Es kam ja auf durch einen Bericht von T-Online, dass der letzte sächsische Verkehrsminister Martin Dulich damit eventuell verantwortlich war, warum die Gelder aus der Landesebene nicht so schnell geflossen sind an die Stadt Dresden. Und dass er persönlich auch nach den Recherchen mitverantwortlich war und persönlich sein Nein gegeben hat. Demzufolge muss man sich natürlich auch die politische Frage stellen, war das gewollt oder nicht? Und das darf man so nicht in dem Raum stehen lassen. Sobald es an Infrastruktur geht, muss man sanieren und da nicht persönliche Spielchen oder politische Spielchen betreiben, wie es nach den Recherchen von T-Online der ehemalige Verkehrsminister auch so vorhatte. Und demzufolge kann ich nur auch an die nächste Bundesregierung und an die Landesregierung appellieren, bitte handelt für die Stadt und für das Land und am Ende auch für die Menschen.
Ja, also da geht es ja um eine Frage letztlich auch der Prioritätensetzung. Also wir wissen total ja jetzt heute, dass die Sanierung, so wie sie geplant war für die Carola-Brücke, vermutlich gar nicht so viel getan hätte an diesem Einsturz, weil einfach das Phänomen, das zum Einsturz führte, da gar nicht wirklich berücksichtigt war. Aber richtig, wenn dann Sanierungsmaßnahmen anstehen und die einfach nur auf die lange Bank geschoben werden, dann ist einem auch nicht geholfen.
Ja, ja, Hauptursache für den Ansturz war ja, der Stahl ist einfach, also der Spannstahl ist einfach da korrodiert durch Wasser anscheinend und natürlich auch etwas Salz. Und demzufolge haben wir jetzt natürlich auch innovative Materialien wie unter anderem der in Dresden entstandene und geforschte Carbonbeton. Mhm. Der ist ja korrosionsfrei, das heißt ein Carbon kann nicht korrodieren wie zum Beispiel Stahl. Klar ist aber auch, dass so ein Projekt wie die Carola-Brücke mit so einer großen Spannweite aktuell noch nicht auf dem Forschungsstand ist, dass man das als Pionierprojekt über diese Reichweite probieren kann. Es steht aber jetzt die Frage im Raum, dass man zumindest die Stützen an den Lagern mit Carbonbeton bauen kann und man Carbonbeton wahrscheinlich auch bauen wird.
Super, du nimmst mir quasi die Frage aus dem Mund mit dieser Anmerkung nach. Nein, super.
Das wollte ich nicht.
Weil meine Frage wäre jetzt, wenn wir jetzt Richtung Wiederaufbau der Brücke denken, was kann man denn da besser machen? Vielleicht auch, was wäre denn eine grünere Brücke? Meine ich jetzt nicht das grüne Wunder, das wir bauen und dann anstreichen, sondern was kann man denn tatsächlich nachhaltigeres bauen? Was würde das bedeuten im Brückenbau?
Am nachhaltigsten und auch am kosteneffizientesten wäre natürlich der Erhalt gewesen. Das ist aktuell statisch alleine nicht möglich, auch nach den aktuellen Berechnungen und Untersuchungen. Das bedeutet, wie gehen wir mit einem Neubau um?
Ja.
Und da kann man natürlich debattieren, ob man mit Carbonbeton baut oder nicht. Meinetwegen sollte man zumindest in Teilen mit Carbonbeton bauen, weil der Carbonbeton ist hier in Dresden entstanden, an der TU Dresden, wo ich auch selbst studiert habe. Und das wäre natürlich auch ein geiles Zeichen nach außen hin, dass in Dresden auch so eine Brücke man damit bauen kann. Die Vorteile von Carbonbeton sind einige, unter anderem Stichwort Korrosion. Es korrodiert nicht. Ein anderer großer Vorteil ist die Effizienz. Das bedeutet, für die gleiche Last benötigt man ungefähr 30% weniger Materialeintrag.
Ja.
Da spart man Kies, spart man Sand, da spart man hohe Energieemissionskosten. Nur die andere Seite ist natürlich auch die Finanzierung. Carbonbeton ist aktuell noch nicht so günstig wie ein konservativer Beton. Und auf der anderen Seite, es gibt noch nicht die statischen Prüfungen und Berechnungen beziehungsweise die Normierungen, die das überhaupt erlassen. Demzufolge sind wir gerade dabei. Auch der Professor Marx ist da in Austausch mit der Carbonbeton-Unternehmen Auftragnehmern, mit Carbonbeton-Ingenieurbüros, die das aktuell alles mit vorbereiten. Ein ideeller Wiederaufbau, der kann nur als Pionierprojekt meiner Meinung nach angesehen werden und demzufolge muss man da auch der Stadt zeigen, dem Land zeigen und ganz Deutschland zeigen, wie effizient, nachhaltig man eine Brücke auch bauen kann.
Mhm. Da du ja auch in Dresden wohnst, jetzt sind ja auch sozusagen, was die Planung angeht, so verschiedene Modelle in der Sprache. Also wir reden von sozusagen einer neuen Planfeststellung für, ich sag mal wirklich einen Neubau, der auch vielleicht ganz anders ist als die bisherige oder ein, ich sag mal, einfach tatsächlich Wiederaufbau in Form und Funktion, wie sie bisher war, was schneller ginge, aber natürlich dann manche Ansprüche nicht erfüllt. Wie würdest du entscheiden, wenn du hier im Stadtrat die Hand heben könntest, oder?
Ja, wir müssen natürlich auch, glaube ich, auch als Bündnisgrüne der Ernst der Lage etwas uns bewusst werden. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, bitte schnell planen und schnell bauen, und auf der anderen Seite sagen, wir müssen jetzt alle Umweltstandards, alle Nachhaltigkeitsstandards einhalten. Wenn wir uns also dafür entscheiden, dass wir auch international zeigen, dass wir schnell auch unsere Infrastruktur bauen können, dann müssen wir zum kleinen Maße auch an eine gewisse Umweltstandards Gutachten hinnehmen und das auch einfach akzeptieren. Wie ich mich entscheiden würde, ich würde mich eher für eine schnelle, für eine nachhaltige und eine kostengünstigere Brücke entscheiden. Klar ist aber auch, dass Innovation nicht zum Nulltarif gibt, dass man Innovation auch bezahlen muss. Und demzufolge müssen wir erstmal die politischen Entscheidungen festhaben. Wer ist bereit, wie viel Geld an die Stadt zu geben? Mit wer meine ich die Stadt selbst, das Land und natürlich auch der Bund? Und demzufolge würde ich einfach rein nach Zahlen und Fakten entscheiden. Klar ist aber auch, ich möchte eine Carola-Brücke, die für alle da ist, sowohl für die Fahrradfahrende, sowohl für die Fußgängerin, für den Straßenbahnfahrer, aber auch für die Autos.
Okay, also das heißt, wir haben einen Trade-off quasi zwischen einem innovativeren Ansätzen, also neue Baustoffe, vielleicht mehr Nachhaltigkeit, wobei ich, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist der größte Aspekt Nachhaltigkeit die Langlebigkeit bei so einer Brücke, aber eben Zeitdruck und Kosten logischerweise, also so ganz klassisch. No. Okay, und du hast es jetzt auch schon oder auch schon in deinem Eingangsstatement beziehungsweise zu deiner Abschlussarbeit ausgeführt, wenn wir jetzt wirklich hindenken wollen zu, es wird alles ein bisschen nachhaltiger, dann hast du schon gesagt, die Rolle der Normierung, möchtest du dazu vielleicht kurz nochmal ausführen?
Ja, das Baul generell hat einen großen Klotz am Bein und zwar, das ist der Föderalismus. Vieles im Bau ist leider Ländersache. Man kann das gut oder schlecht finden. Ich persönlich finde das fatal. Ich war ja selbst Bauleiter, Bauingenieurwesen, studiert, habe Projekte in Sachsen, unter anderem auch eins in Hamburg gehabt. Und alleine, als ich nach Hamburg gegangen bin, alleine sich da mal einzulesen, an die ganzen Normierungen, an die ganzen Landesbauordnungen, ja, an die ganzen kommunalen Richtlinien. Es kostet Zeit, es kostet Kraft, es kostet Energie und am Ende natürlich auch Geld. Und demzufolge müssen wir jetzt endlich politisch hinzu, dass wir einen einheitlichen Musterumbauordnung haben, wo wir auch bundesweit sagen, okay, ich kann jetzt in Sachsen genauso bauen wie in Baden-Württemberg, in Bayern, in Niedersachsen.
Ja.
Was bedeutet das im Endeffekt? Wir müssen deregulieren, was die Normierung und die Gesetze angeht, insbesondere in unserer Infrastruktur und Bau. Und wir brauchen eine ganz klare Zielsetzung und das muss sein, dass wir CO2 am Ende minimieren und reduzieren und am Ende bin ich mir auch zu 100% auch sicher, dass wir auch dadurch auch Kosten und Geld auch sparen und minimieren werden.
Also du sagst, deregulieren meinst vor allem die vielen parallelen Regelungen, die es gibt, die eigentlich alle dasselbe regeln, aber vielleicht an einem anderen Ort oder ähnliche Sachen. Also so eine vereinheitliche Standardisierung.
Ja, weil sich dann natürlich auch die Büros und die Bauunternehmer und am Ende auch das Handwerk sich darauf einstellen kann. Ich sag mal so, ich hatte ein Treffen mit einem sächsischen Bauunternehmerbüro im Vogtland, an der Grenze zu Bayern.
Ja.
Die sagen auch zu mir, Herr Thayer Saleh, ich habe hier Projekte in Bayern und in Sachsen und ich habe sowohl für Bayern einen Mitarbeiter und für Sachsen eine Mitarbeiterin, die reinlich um die Paragraphen, um Normierung sich da mit beschäftigen, weil die unterschiedlich sind.
Weil das sächsische Lehm natürlich ganz anders ist als das bayerische.
Und unter anderem, und das ist doch fatal, können wir uns da nicht politisch auch darauf einigen, dass wir eine Umbauordnung haben und dass ich dann am Ende auch der Bauunternehmer sagen kann, ich habe eine Person für die Gesetze und die Normierungen und muss da nicht hier auf mehreren Schultern das am Ende aufteilen und am Ende zahlt der Unternehmer und der Handwerksbetrieb die Zeche dafür.
Ja. Ja. Und läuft da ein Prozess sozusagen zu so einer Bundesumbauordnung, hattest du gesagt?
Ja.
Ist sozusagen für die kommende Legislatur zum Beispiel eines so der Wunschprojekte, die du auch gern verfolgen würdest?
Der Prozess, da läuft schon seit mehreren Jahren auf der sogenannten Bauministerinnenkonferenz. Nur die Bauministerin selbst hat da kein Stimmrecht. Sie hat zwar Rederecht, aber hat da kein Stimmrecht und braucht da unbedingt auch die Länder dazu, was ja auch total okay und legitim ist. Es werden immer kleinere Sachen angepasst, aber an das Große und Ganze will da niemand ran. Und die Kompetenzen von Bund und Land zu ändern, da brauchen wir eine Verfassungsänderung und das heißt, man braucht eine Dreiviertel Mehrheit im Bundestag als auch im Bundesrat und da sage ich nur viel Spaß bei der Mehrheitsfindung. Genau.
Ja, richtig. Das erinnert sehr an den Bildungsbereich, da haben wir ja ähnliche auch Zuständigkeitsfragen.
Genau, ja, die LänderministerInnen-Konferenzen, das ist schon immer, man muss dazu sagen, das ist im Prinzip ja ein informelles Gremium, also da gibt es ja, teilweise sind die so ein bisschen institutionalisiert, die finden ja in allen Bereichen statt, also Energie, Wirtschaft, Bildung etc. Ne, und da, das muss man da einfach dazu wissen, sie können erstmal alles beschließen, aber dann sind es erstmal Bekenntnisse politische. Das ist ein rein politisches Gremium auch der FachministerInnen. Und wie du schon sagst, um dies richtig zu regeln, müsste man dann an die Gesetzgebung ran. Das ist echt schwierig in dem Bereich. Föderalismus, ja, schwierig. Mich hat es ein bisschen erinnert auch an Rückmeldungen, die ich kenne aus so Netzbetrieb. Da sind es ja Unternehmen. Und ja. Ich es dann gehört habe, als ich es das erste Mal gehört habe, konnte ich gar nicht glauben, dass die Netzanschlussbedingungen pro Netzbetreiber unterschiedlich sind. Wie denn das? Und tatsächlich ist gesetzlich nur geregelt, die müssen dem Stand der Technik und der Normierung auch entsprechen. Ne? Das, ja. Wie du es schon sagst, gibt es auch im elektrotechnischen Bereich beispielsweise Normen. Aber die lassen offensichtlich so viel Spielraum noch, dass man dann doch gucken muss, wie sieht das Datenblatt aus, was muss da geregelt werden. Am Ende läuft es ja ganz genau aufs selbe hinaus, egal ob man die PV-Anlage jetzt bei den Sachsennetzen oder bei der Nitmittens anschließt. Aber
es gibt meiner Meinung nach einen ganz großen Konflikt, der mir oft gespiegelt wird. Das sind auf der einen Seite die Unternehmer und die Wirtschaft sagen, bitte weniger regulieren, Bürokratie abbauen und Co. Und das ist auf der anderen Seite Verwaltung von den Kommunen, Ländern, die sagen, wir brauchen klare Standards, wir brauchen feste Paragraphen, damit wir wissen, wie wir handeln und verfahren, damit sie dann auch rechtssicher verfahren können. Und das ist so ein ganz großer Konflikt, den man dann als Abgeordneter zusammenbringen muss und dann entscheiden muss.
Ja. Es ist natürlich auch ein typisch deutsches Ding, sage ich mal. Alles schön durchnormiert. Dafür leben wir in Deutschland. Aber vielleicht so als Abschluss.
Hat übrigens auch gewisse Vorteile, ne?
Genau,
also,
total.
Ist ja ich mache mal ein ganz praktisches Beispiel. Beispielsweise Normierung von Treppen. Hm. Die Treppenstufen sind normiert. Und ich kann natürlich als Mensch, ist dann in meinem Kopf eingespeichert, wie ich meinen Fuß zu bewegen habe, wenn ich dann auf der Treppe bin. Und wenn ich dann bei jedem einzelnen Gebäude unterschiedliche Treppenstufen, Breiten und Höhen habe, dann muss ich jedes Mal aufpassen. Und das hat natürlich auch den Nachteil oder hat den großen, riesigen Bedarf, dass ich mich irgendwann hinfalle und irgendwann mich verletze. Das bedeutet, Normierungen haben auch in bestimmten Maße ihr Recht.
Hat alles mal irgendwo einen Anfang genommen, die Normierung. Irgendjemand hat mal gedacht, das sollte man standardisieren. Also deswegen ausdrücklich an dieser Stelle keine Rede gegen die schöne deutsche Normierung. In allen Bereichen grundsätzlich. Aber du sagst ja, was muss reguliert werden und vor allem, wie viele parallele Regeln braucht man. Und vielleicht jetzt als Abbinder für den Themenkomplex die Frage, wenn wir jetzt aber doch wieder sagen, ja, wir wollen ja in Richtung einer nachhaltigeren Bauwirtschaft, dann ist es wahrscheinlich auch wieder ein Zielkonflikt mit weniger Bürokratie, sondern ich stelle mir jetzt vor, wie kriege ich eine Bauherrin dazu, beispielsweise einen nachhaltigeren Beton zu nutzen. An welchen Stellen hat man denn da Stellschrauben, also sowohl bundesgesetzlich, landesgesetzlich, Normen, wie auch immer, um zu sagen, ja, eigentlich möchten wir aber gerne diesen nachhaltigen Baustoff im Bau auch haben.
Genau, und da gibt es ja ganz viele, ob sozusagen jetzt um grünen Stahl geht, hast den Carbonbeton angesprochen, wir haben ja auch sozusagen jetzt mit Holzbau Forschung in Sachsen einiges an Auftrieb.
Ja. Wie macht man das denn?
Also ein politischer Hebel ist definitiv der CO2-Preis. Da kann man hebeln, indem man sagt, hier, liebe Leute, sobald ihr nachhaltiger baut, sobald ihr mehr CO2 einspart, spart ihr auch an eurem Portemonnaie. Und das sagen nicht nur wir, sondern das wird ja auch EU-rechtlich im europäischen Parlament geregelt, Stichwort Taxonomie und Co. Und das bedeutet auch, die Finanzierer, die gehen jetzt den Schritt und sagen, wenn du mir nachweist, dass dein Projekt oder deine Investition und die Finanzierung nachhaltig ist, dann geben dir das Geld für einen geringeren Zinsbetrag. Und das ist definitiv einer der politischen Hebel, die man da gehen kann, der sogenannte CO2-Preis. Einen anderen Punkt sehe ich im Punkt des Vergaberechts, insbesondere bei den öffentlichen. Wir im Bundestag entscheiden ja über unser eigenes Vergaberecht, im Bundesvergaberecht. Jedes einzelne Land hat dann ihre eigenen Landesvergabeverordnungen. Und da kann man sagen, die Investitionen, die ich als Staat tätige, sollen doch im besten Falle dann dazu führen, dass dann in der Wirtschaft es zum Standard wird und demzufolge auch dann kostengünstiger wird, weil einfach das Angebot mehr da ist. Sobald mehr Angebot im Markt ist, geht dann ja auch der Preis runter. Und da sage ich ganz klar, das aktuelle Vergaberecht ist veraltet, weil in der Praxis sieht es wie folgt aus: das wirtschaftlichste Angebot, das heißt am Ende das billigste Angebot, entscheidet. Und das tötet auch die Unternehmer am Ende, die sagen, jetzt muss ich Preisdumping betreiben, um an einem öffentlichen Auftrag zu kommen. Und das darf nicht sein. Und demzufolge waren wir auch auf dem Weg dazu, bevor die Ampel gebrochen ist und zerbrochen ist und gescheitert ist, waren wir auf dem Weg dazu, ein neues Vergaberecht auf die Beine zu bekommen, wo dann das Nachhaltigkeitskriterium auf Nummer 1 steht. Das bedeutet, wenn du mir nachweisen kannst, du sparst am meisten CO2 ein bei deinem Angebot, dann bekommst du auch den Zuschlag für das Projekt. Sobald sich das in der Wirtschaft etabliert hat, wird es automatisch billiger und günstiger und kann dann auch mehr von den privaten Menschen, von denen auch Menschen, die es vielleicht nicht so dick auf dem Geldbeutel haben, dann auch angenommen und auch praktiziert werden.
Also das Ziel ist, dass schädlichere, nicht nachhaltigere einfach nicht mehr im Angebot ist quasi. Ich glaube, mit grünen Leitmärkten kann man also...
Oder beziehungsweise am Ende auch teurer ist. Und sobald das einfach teurer ist, dann ist es so oder so Geschichte.
Ja. Also grüne Leitmärkte ist das Stichwort, glaube ich. Im Stahlbereich beispielsweise habe ich schon mal gehört. Okay, wir haben noch ein paar andere Themen, deswegen würde ich diese super spannenden Gesprächsstrang jetzt mal langsam an Norbert übergeben.
Genau, wir haben ja noch ein zweites Thema, was du quasi im Ausschuss zentral so auch mit rausnimmst, nämlich Thema Wohnen. Und jetzt
großes
war ja
Thema.
Unsere Bundesregierung, die Ampelregierung, auch angetreten sozusagen mit einem sehr ambitionierten Ziel, 400.000 Wohnungen Neubau, 100.000 Sozialwohnungen jährlich zu schaffen, was im Neubaubereich die ersten Jahre sozusagen noch relativ eher erreicht wurde. Im Sozialwohnungsbau lag man, glaube ich, irgendwo so bei einem Viertel davon, also ungefähr 20.000 bis 25.000. No. Und jetzt kam natürlich noch der Ukraine-Krieg und verschiedene Extrabelastungen drauf. Aber wie kriegen wir das jetzt sozusagen, also mit Blick eben auf die Zukunft vor allem, wie kriegen wir diesen Markt sozusagen, ich sag mal, wieder so in Gang, dass genug Sozialwohnungen geschaffen
werden? Wohnungen ist eine der zentralsten Themen, die wir in diesem Jahrhundert angehen müssen, weil das auch eine der Themen ist, wo wir die soziale Spaltung am meisten sehen. Und Wohnen wird leider auch im politischen Kontext erst dann ein großes Thema, sobald Wahlkampf ist. Während der Legislatur ist das eher so ein kleineres Thema, aber nicht das Thema, weil das eigentlich verdient. Klar ist, das große Ziel, 400.000 Wohnungen jährlich zu bauen, war nie unser Thema. Das haben wir auch nicht im Koalitionsvertrag mit reinverhandelt. Wir haben uns eher auf die 100.000 Sozialwohnungen jährlich fokussiert, dass die kommen müssen.
Genau, das heißt, das Wording von 400.000, das war tatsächlich, ich sag mal, SPD, Frau Geiwitz eigene Presseshow.
Zu 100%, und das war ja auch eine der drei Hauptforderungen von der SPD im Jahr 21, wo dann auch der Olaf Scholz in den Wahlkampf reingegangen ist. Es war ja auch einer der Gründe, warum er dann auch ein neues Bauministerium geschaffen hat, auch für die Clara Geiwitz. Ob es dann in der nächsten Bundesregierung ein eigenständiges Bauministerium geben wird oder nicht, da laufen die Debatten aktuell. Es gibt mehrere Spekulationen. Ich kann nur sagen, wir brauchen ein Bauministerium, und zwar mit mehr Federführung. Da muss das gesamte Bestand mit rein, das heißt auch alles rund um Umbauen, Bestand, das Gebäudeenergiegesetz, was aktuell bei Robert Habeck im Ministerium federführend liegt, das muss alles in ein eigenständiges Bauministerium rein. Alle Fragen rund um die BIMA, das heißt um die Bundesimmobilien, muss da mit rein. Alle Fragen rund um das Mietrecht müssen in das Bauministerium rein, dann hat man alle Kompetenzen in einem Haus und kann da auch diese große Wohnungsfrage auch deutlich präziser und schlagfertiger angehen. Auch das Thema ländliche Räume und Co. muss in das Bauministerium mit rein, und dann hat sie die volle Hand, die vollen Kompetenzen und kann auch mal ein Gesamtkonzept, wie machen wir das Wohnen in Deutschland günstiger, mal angehen. Ich höre seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten im politischen Umfeld, Wohnen, das große Thema Wohnen, das muss günstiger werden, die Mieten steigen immer weiter, die Bodenpreise sind gestiegen, das heißt auch das Thema Eigentum wird immer teurer, und dann demzufolge brauchen wir jetzt mal einen politischen Kompass, eine politische feste Richtung, wohin geht die Reise. Und das muss gemeinschaftlich erfolgen, ansonsten leiden dann die Menschen hier in Deutschland darunter.
Und das wäre ja vor allem so ein Schritt, der eben nicht nur heißt, wir sichern die Finanzierung ab, und da hat ja die Bundesregierung tatsächlich einiges draufgelegt.
Das stimmt.
An jährlicher Förderung für den sozialen Wohnungsbau. Wobei, da muss ich immer, ich bin ja gebürtig aus Zittau, und ich muss bei dem sozialen Wohnungsbau, da denke ich dann immer dran, was macht denn unser Bundesland aus dieser Bundesförderung? Und mir gruselt dann immer, dass dafür auch heutzutage immer noch sozusagen Wohnungen abgerissen werden. Na, aus dieser Bundesförderung.
Totaler Quatsch.
Ja, aber ist das sozusagen einfach der letztlich auch der Macht der Länder geschuldet, dass das immer noch möglich ist? Oder kann der Bund da nicht eine Stellschraube setzen und sagen, nein, das ist ein Mittel zur Sozialwohnungsförderung, davon könnt ihr keine Wohnung abreißen?
Also, da sind wir wieder bei dem Thema als Föderalismus. Wir als Bund können ja gesetzlich gesehen relativ wenig in die Landesbauordnungen mit reinschreiben. Was für einen Hebel haben wir dann? Dann haben wir den Hebel des Geldes und demzufolge den Hebel der Förderprogramme. Klar ist auch, dass die Ampelregierung mit aktuell auf einem Rekordhoch so viel Geld wie noch nie in sozialen Wohnungsbau gesteckt hat. Und demzufolge sagt man den Ländern, hier habt ihr das Geld, bitte schafft mir Sozialwohnungen. Das ist so die Ansage. Wie, in welchem Maße, ob sie es abreißen so können oder nicht, oder den Bestand erhalten oder nicht, das obliegt dann den Ländern selbst. Man kann das zwar in den Förderprogrammen mit reinschreiben, kein Abriss, oder man kann da reinschreiben, bitte auf dem Energiestandard XY bauen und bringen. Da aber die verschiedenen Länder tatsächlich so unterschiedlich sind, hat man gesagt, hier habt ihr das Geld, bitte schafft mir Sozialbau Wohnungen. Das war sozusagen die klare Ansage an die Länder. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Ampelregierung einen ganz klaren Fokus auf den Bestand gelenkt hat. Und das hat sich auch etabliert in dem Wohnungsmarkt. Alleine im Jahr 2023 haben wir 13,2 Milliarden Euro in den Bestand investiert. Mhm. Im Vergleich dazu nur 1,1 Milliarden Euro für den Neubau investiert. Und da würde man im Fußball sagen, klarer Sieg, Kantensieg für den Bestand. Und das hat, und da war sich die Ampel bei vielen anderen Themen übrigens auch wirklich, wirklich einig und hat da auch ganz klar gemeinsam auch gehandelt, was die Bestandsförderung von Wohnungen anging. Was heißt das jetzt im Endeffekt? Wir brauchen mehr Wohnungen, mehr bezahlbare Wohnungen, ganz klar, insbesondere im Bestand. Und dafür müssen wir alle Potenziale ausschöpfen. Das heißt umbauen, Büroflächen, das heißt draufbauen, zubauen auf bestehende Gebäude, auf Tankstellen, auf Supermärkte, was weiß ich, wo überall Potenziale, soll da bitte auch die Möglichkeit bestehen, Gebäude draufzubauen. Warum nicht? Warum ist es möglich, in Asien, in New York und was weiß ich wo, Gebäude zu bauen mit hunderten Metern Höhe? Nur wie kriegen das in Deutschland nicht hin? Übrigens, technisch und statisch ist es möglich bei ganz vielen Gebäuden. Und ich wünsche mir auch als Bündnisgrüner, dass man immer da auch die Energie mitdenkt. Das heißt Stichwort PV, Stichwort wie wärme ich das Gebäude nachhaltiger, Stichwort Begrünung, wie schaffe ich es dazu, dass wir endlich mal eine Symbiose wieder hinbekommen mit der Natur, mit der Tierwelt, mit Biodiversität. Und das sind alles Schlagworte, da müssen wir hin. Wohnen ist ein komplexes Thema, ohne Frage, aber ein Thema, wo sich die Politik endlich mal einig werden sollte.
Ja, und da haben wir ja hier auch in Dresden sozusagen Hausaufgaben zu erledigen. Wir wissen jetzt, wir haben Zuzug durch die Infineon-Erweiterung, durch TSMC, und ich komme ja auch aus dem Dresdner Norden, und man fragt sich halt, wo kommen die Leute alle her? Und da ist sozusagen, wenn die Lösung nur heißt, wir zersiedeln sozusagen den Dresdner Norden einfach noch mit neuen schönen Einfamilienhaussiedlungen. Ja. Oder wo können wir noch, ich sag mal, nachverdichten oder ein Stockwerk draufsetzen? Das ist ja auch dann eine Frage auch letztlich der Anbindung mit Mobilitätsfragen.
Korrekt.
Fernwärmenetz etc. Das kann man eben in der Regel bei einer ordentlichen städtischen Verdichtung auch alles gut lösen, aber natürlich nicht, wenn man sozusagen noch ins letzte Dorf, an den letzten Hügel ein paar schöne neue Häuser baut.
Mhm. Ja, das wird spannend, ja.
Die Stadt Dresden ist eine wachsende Stadt und demzufolge wird die Frage des Wohnraums und des Wohnens immer größer, insbesondere für die Menschen, die es jetzt sich nicht unbedingt leisten können. Nach aktuellem Stand ist es so, dass man ungefähr zwischen 25-30% seines Nettoeinkommens für Miete ausgibt. Ein erheblicher Betrag. Und da müssen wir ran. Und wir müssen auch über Verteilungsfragen sprechen zwischen Stadt und Land. Da spricht ÖPNV, die Verkehrsanbindung, eine essentielle große Rolle. Wir müssen darüber sprechen, was kann der Bund machen an Beratungsfragen. Weil es gibt Menschen, die haben Eigentum und sagen, hey, meine Kinder sind ausgezogen, ich brauche jetzt nicht mehr so die große Fläche, bin bereit dazu, einen Teil meines Gebäudes auch zu vermieten. Ich bin auch bereit dazu, es umzubauen. Da kommt mal eine neue Wohnungseingangstür rein, da kommt mal 2, 3 Trockenbauwände rein und dann kann da auch jemand Neues da wohnen. Viele wissen einfach nicht, wie es geht. Viele wissen einfach nicht, den rentlichen Maßstab habe ich und was kostet es. Und da wünsche ich mir, dass die auf der Bundesebene wieder einkommen, dass wir sagen, wir schaffen Beratungsmöglichkeiten und zwar flächendeckend. Wir können das auch begrenzen auf 5 Jahre. Dann sagen wir, dass für die nächsten 5 Jahre gibt es diese Beratungsangebote. Und dann kann man auch den Bestand, den bestehenden Wohnungsmarkt, den bestehenden Gebäudemarkt so hinbekommen, dass man effizienter und flächensparender lebt und am Ende auch wohnt.
Jetzt habe ich noch ein Thema, aber vielleicht kannst du das gut einordnen. Man hat ja jetzt immer wieder von diesem Gebäudetyp E gehört.
Ja.
Ist der jetzt tatsächlich eher sozusagen so eine Perspektive allgemein für Neubau oder auch eher für den Sozialwohnungsbau? Oder was ist das eigentlich?
Wofür steht das E eigentlich? Einfach, extrem gut,
ja,
experimentell.
Gebäudetyp E, das E steht für experimentelles Bauen und steht für einfaches Bauen. Wir haben hier aktuell 5 Gebäudeklassen. 1 bis 5 gehen die Gebäudeklassen und der Gebäudetyp E soll eine zusätzliche Gebäudeklasse sein. Und da ist die Idee, dass man sich an Standards wie Gesundheitsschutz, wie Umweltschutz einigt und die müssen auf jeden Fall bestehen bleiben. Ansonsten soll die Gebäudeklasse und der Gebäudetyp E jetzt nicht regeln, dass die Wand unbedingt 24 cm dick sein soll oder dass die Decke unbedingt 34 cm dick sein soll oder dass wir in einem Badezimmer unbedingt 2 Steckdosen haben müssen oder dass wir im Wohnzimmer irgendwie, ja, 5 Steckdosen und so weiter haben müssen,
genau,
und so weiter und so fort. Das soll der Gebäudetyp E nicht regeln.
Das heißt, der liefert sozusagen genau das, worüber wir vorhin sozusagen auch schon gesprochen haben, eigentlich so eine Art Deregulierung.
Ja.
Und das dann auch vorbei an den Landesbauordnungen oder müssen die dann alle geändert werden und werden die dann hoffentlich alle geändert?
Das muss dann das jeweilige Land ändern, klar, aber es braucht aber im BGB, das heißt im bürgerlichen Gesetzbuch, was aktuell beim Justizminister Volker Wissing liegt, nicht mehr Buschmann, sondern Volker Wissing. Da soll eben ein Paragraph damit rein, dass dann auch die Planenden, das heißt am Ende die Architekturbüros, die sogenannte Rechtssicherheit haben, den Gebäudetyp E am Ende einzusetzen. In Bayern gilt es ja schon, da steht es bereits schon in der Landesbauordnung und dafür eben, da trauen sich aktuell die Architekturbüros noch nicht so ran, weil die sagen, es braucht einfach noch die Rechtssicherheit im BGB und demzufolge warten die noch ab.
Wird vermutlich nicht mehr diese Legislatur kommen?
Diese Legislaturperiode ist so kurz wie noch nie. Wir haben noch eine Sitzungswoche, genauer gesagt, und da ist noch nicht mal in der ersten Lesung im Deutschen Bundestag behandelt worden ist, dann ist der Zeitplan, der Zeitplan leider auch durch, leider Gottes. Aber der Gebäudetyp E hat nicht nur positiven Stimmen, ehrlicherweise. Es gibt auch die Stimmen, die sagen, warum? Einigt euch an einem Vertrag? Und nach dem Vertrag könnt ihr so oder so bauen, wie ihr möchtet. Das heißt, wenn Norbert, du und ich uns einigen, du bist das Architekturbüro und das Bauunternehmen, ich bin der Auftraggeber und ich sage, Norbert, ich möchte aber unbedingt, dass meine Wand nur 12 cm dick ist, dann kannst du das auch bauen. Das heißt, es gibt auch die Stimmen, die sagen, lass das mit dem Gebäudetyp E, schafft einfach einen sogenannten Mustervertrag, wo dann all diese Punkte reinverhandelt werden. Der aktuelle Rechtsrahmen, der gibt das her und einigt euch einfach bilateral, was ihr wie haben möchtet und was nicht. Hm.
Da muss man wahrscheinlich dann nur die verbraucherschutzrechtlichen Fragen, die rücken dann wahrscheinlich mehr in den Vordergrund.
Und du musst dich nicht unbedingt auch an die Normen halten. Also die Normen, die sind nicht bindend. Du musst dich nicht darum halten. Es machen nur viele und halten nicht daran, einfach aus Rechtsfragen.
Aus Versicherung und so weiter. Ja, ne?
Korrekt.
Dann ist Stand der Technik immer schon gut.
Gut, dann wir haben noch mindestens ein weiteres Thema und die Einleitung dazu macht Petra Pau.
So, wir sortieren jetzt mal ganz in Ruhe. Zuallererst erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Ich werde diese Aussage nicht wiederholen, aber Sie haben Mitglieder des Hauses mit einer Bezeichnung herabgewürdigt.
Was ist passiert, Kassim?
Da kann ich mich noch genau erinnern. Das war an einer Bundestagssitzung. Da habe ich die AfD-Fraktion als Nazis bezeichnet und das dann auch wie folgt argumentiert und geäußert, dass das für mich eine rechtsextreme Partei ist. Das sagt nicht nur ich, das sagen mehrere Landesverfassungsschutzbehörden. Das zeigen mehrere Berichte, wie unter anderem vom Spiegel, dass aktuell 100 Rechtsextreme, also wirklich Nazis, in der AfD-Bundestagsfraktion arbeiten. Und da gibt es mehrere Belege dafür. Jetzt, gestern, ganz neulich, hat die AfD auf ihrem Bundesparteitag in Riesa sich von der Jugendorganisation Die Junge Alternative entfernt. Warum? Natürlich aus einem strategischen Grund, weil die JA, Die Junge Alternative, bundesweit als rechtsextrem bereits eingestuft ist. Und demzufolge ist es für mich eine Partei, die überhaupt nicht demokratisch ist, die nicht nach dem Grundgesetz handelt und agiert. Das sehen wir in ganz vielen Vorfällen, in ganz vielen Aktionen, nicht nur im Deutschen Bundestag, sondern das haben wir im letzten Jahr auch gesehen, wo Millionen von Menschen in Deutschland im Winter, im Januar und Februar auf die Straßen gegangen sind und protestiert haben für eine Demokratie, insbesondere hier auch in unserer Stadt in Dresden, wo mehrere Menschen beim Plakatieren geschlagen worden sind, nicht nur Matthias Ecke von der SPD. Ich denke da auch an unserem Parteimitglied, der jetzt nicht unbedingt namentlich in der Presse aufgetaucht ist und das persönlich auch nicht wollte. Oder auch von Angriffen wie von Yvonne Mosler, die bei einer Wahlkampfveranstaltung angespuckt worden ist, angegangen worden ist. Wir haben gerade eine Dimension erreicht und da spielt die AfD unter anderem eine ganz, ganz große Rolle und eine Stimme im Parlament, die kann man so nicht hinnehmen und da muss man allen möglichen Rechtsmittel auftreiben, um gegen diese Partei einzugehen.
Ich kann dir da nur sehr viel Recht geben, Kassim, was ich, so mein Gedanke gerade, was du erzählt hast oder über die Proteste, die ja alle im letzten Jahr im Folge dieser Remigrationsdebatte aufgekommen sind. Jetzt habe ich gehört, jetzt ist das ja von den anfänglichen reflexhaften, Remigration haben wir nie gesagt, steht jetzt im Wahlprogramm der AfD.
Genau.
Also die Tendenz ist ja auch ganz klar, hier ist ja nichts mit einer irgendwie Mäßigung oder so in Sicht, sondern sind eher strategische Winkelzüge und dann am Ende ist es eine rechtsextreme Partei. Und deswegen die Frage, warum darf man die denn nicht Nazis nennen?
Ich habe die Nazis genannt, ich habe dafür auch übrigens meinen ersten Ordnungsruf bekommen. Normalerweise bin ich da gediegener und verhaltener im Plenum im Deutschen Bundestag. Aber das sind für mich Nazis und dabei bleibt das und dann nehme ich auch den Ordnungsruf mit voller Würde, mit vollem Respekt auch an. Ja.
Okay. Genau. Und jetzt ist ja aber die spannende Frage tatsächlich, ja, was machen wir jetzt?
Ja.
Also wir haben ja jetzt, du hast es angesprochen, in Riesa auch wieder breite Proteste gegen den AfD-Parteitag. Da gilt es auch noch viel, was Polizeieinsatz etc. angeht, aufzuarbeiten. Verlinke ich euch ein bisschen was, aber die Debatte läuft tatsächlich gerade los. Die Frage ist ja eher, was tut der Bundestag? Und ich habe gesehen, dass du auch sozusagen sehr prominent mit bei den UnterstützerInnen des AfD-Verbotsantrags bist. Vielleicht kannst du da uns einfach auch nochmal deine Sicht sagen und vor allem, wie sieht es damit aus? Ich nehme an, es steht jetzt in der letzten Sitzungswoche auch nicht auf dem Programm oder doch?
Zunächst erstmal, das ist kein Verbotsantrag, sondern das ist ein rein Prüfantrag. Wir möchten nur im Deutschen Bundestag prüfen und einfach dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe auffordern, einfach zu prüfen, hält sich die AfD, die Alternative für Deutschland, an unser Grundgesetz und Verfassung, ja oder nein. Wir wollen überhaupt nichts verbieten, wir wollen überhaupt niemanden verbieten. Das ist sozusagen der Antrag und den Weg, den wir angehen wollen.
Das heißt, in dem Antrag steht sozusagen noch gar nicht irgendwie die Rechtsfolge, auf die der Bundestag dann aus wäre, sondern darüber befindet eigentlich letztlich der Verfassungsschutz, ob der dann Auflagen erteilt oder was auch immer sozusagen er für Konsequenzen dann zieht aus der Verfasstheit der AfD.
Das können wir gar nicht. Wir im Deutschen Bundestag können keine Partei verbieten, sondern das kann nur ein Gericht machen und demzufolge haben wir nur den Prüfantrag, den wir da angehen wollen. Okay. Und klar ist auch, dass damit machen wir den Weg frei, damit das Gericht und somit auch die Expertinnen und Experten, das heißt Richterinnen und Richter in Karlsruhe, an die Arbeit gehen können. Und das ermöglicht das Grundgesetz. Es sieht bewusst vor, dass Bundestag oder die Bundesregierung oder auch der Bundesrat ein solches Verfahren initiieren müssen. Und die Entscheidung trifft dann ganz alleine das Bundesverfassungsgericht. Ich war eine der MitinitiatorInnen des Prüfantrags, wie es damit weitergeht. Wir werden im Deutschen Bundestag nach aktuellem Stand wahrscheinlich einen Antrag zur Abstimmung stellen, der auch nach aktuellem Stand leider keine parlamentarische Mehrheit hat. Die Neuwahlen, die kamen uns auf den Weg, ehrlicherweise. Und die Dauer lässt sich auch nicht vorhersagen. Es kann von einer Verfahrensdauer von bis zu 2 Jahren ausgegangen werden. Und die Entscheidung, die braucht Zeit. Und das ist auch total okay und legitim, dass das Gericht sich auch so viel Zeit nimmt. Aber es gibt ein Grundgesetz im Artikel 21 Absatz 2. Ich zitiere: Partei, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die Freiheit demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Zitat Ende. Und da sehe ich bei der Alternativen für Deutschland, bei der AfD zu 100% und demzufolge bin ich auch der felsenfelsten Überzeugung, dass dieser Prüfantrag auch durchkommt in Karlsruhe. Und das sagt nicht nur ich oder auch Abgeordnete und Parlamentarierinnen, sondern das sagen auch ganz viele Verfassungsrechtlerinnen und Rechtler, das heißt die Expertinnen und Experten, die sich tagtäglich auch mit der Thematik, mit unserer Verfassung und dem Rechtsrahmen auch da auseinandersetzen.
Okay, das heißt, es gibt eine kleine Restchance, aber es sieht jetzt nicht so gut aus, dass das jetzt noch kommt. Die Debatte läuft aber, die gesellschaftliche ja zum Glück, und sollte auch weiterlaufen.
Total.
Und du hast ja schon gesagt, im Zweifelsfall braucht es auch nicht unbedingt den Antrag des Bundestags, sondern wer würde das sonst anstoßen?
Naja, es kann die Bundesregierung machen. Und die Bundesregierung selbst sagt aktuell, wir machen das nicht ohne die Länder.
Okay.
Das heißt, wir machen das nicht ohne den Bundesrat. Und dann kann es auch der Bundesrat alleine machen. Da hat man natürlich auch die mehrheitlich politische Meinung am Tisch, wie nicht jetzt aktuell die aktuelle Bundesregierung von SPD und uns, Bündnis 90 Die Grünen, einfach aus 2 Parteien, sondern da sind mehrere Parteien vertreten. Und wir haben uns für den Weg des Bundestages entschieden und schauen wir mal, was in der nächsten Sitzungswoche da zustande kommt. Ich hoffe, dass wir da auch eine Abstimmung beantragen und hoffe, dass wir dann auch unten durchkommen. Ich würde zumindest die Option nicht aufgeben, die Möglichkeit nicht aufgeben. Wir haben noch 2 Wochen Zeit und wir sind in Gesprächen und mal schauen, was da rauskommt.
Jetzt hattest du ja schon angesprochen, dass es also insbesondere in der CDU, soweit ich mitbekommen habe, große Vorbehalte gegen diesen Prüfantrag gibt. Letzte Wochen geisterte ja auch Friedrich Merz selber durch die Presse mit, dass er die deutsche Staatsbürgerschaft ganz vielen Menschen möglicherweise aberkennen will. Was jetzt, weiß ich nicht, ob das die Erklärung ist, warum so viele in der CDU gegen diesen Prüfantrag sind. Aber gibt es in der CDU Abgeordnete, die sagen, ja, wir unterstützen das?
Ja, die gibt es. Ein prominenter Mitinitiator ist Marco Wanderwitz, ein CDU-Abgeordneter aus Sachsen. Auch seine Frau Yvonne Magbas, die Vizepräsidentin der CDU, ist eine große Unterstützerin des Briefantrags. Übrigens, sie hat auch ganz klar gesagt, sie wird nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren. Warum? Weil sie ganz viel Hass und Hetze entgegenbekommt, weil sie das auch persönlich auch nicht mehr schafft. Und da denke ich mir, wir sind aktuell echt in einer politischen Welt angelangt, die fatal ist für unsere Demokratie und zwar für unsere Gesellschaft. Und da sage ich auch, selbst als Migrant, wo ich ganz viele Stimmen höre, insbesondere aus der migrantischen Community. Viele davon sind auch Teil der Gesellschaft, arbeiten, haben selbst Unternehmen, haben selbst Handwerksbetriebe, Supermärkte und Co. Die fühlen sich aktuell in dieser Gesellschaft nicht mehr zu Hause. Und ich möchte einfach nur appellieren an alle demokratischen Kräfte, insbesondere auch in der politischen Welt. Wir haben ein Fairness-Abkommen. Lass uns einfach uns daran erhalten und uns demokratisch streiten, was auch total legitim und okay ist. Wir sind auch uns hier drei an diesem Tisch nicht immer eine Meinung und das ist auch normal. Aber wir können uns respektvoll in die Augen schauen und unsere Argumente miteinander austauschen und das sollte doch auch in Deutschland, in der Breite der Gesellschaft auch möglich sein.
Also ich hätte noch einen kleinen Punkt zu dem Ausschuss, den wir am Anfang auch schon genannt haben. Jetzt haben wir in Syrien eine plötzliche Entwicklung. Assad ist wirklich weg.
Endlich.
Endlich weg. Und jetzt haben wir einen Staat, der sozusagen um seine Zukunft ringt, der aber eben auch sehr, sehr viele Bevölkerungs- und auch Gruppen mit unterschiedlichen Absichten auch sozusagen in sich birgt. Du hattest auch schon angesprochen, dass du gerade sozusagen eben auch die Interessen der KurdInnen, die ja wir gerade sozusagen als, sag mal, demokratischste oder progressivste Kräfte in Syrien so wahrnehmen, zumindest aus unserer deutschen Perspektive. Wie siehst du die Chancen zu einem, ich sag mal, freien Syrien, das die Rechte von Minderheiten schützt und irgendwie, ja, wirklich eine Perspektive bietet nach Assad.
Ich finde es einerseits extrem gut, dass Assad, der Diktator und seine Familie, nicht mehr dieses wunderschöne Land Syrien herrschen und da überhaupt nichts mehr zu sagen haben. Auf der anderen Seite bin ich Annalena Baerbock, unserer Außenministerin, extrem dankbar, dass sie eine der ersten Außenministerin überhaupt in dem Land gegangen ist und sich jetzt dafür einsetzt, dass das neue Syrien demokratisch wird, dass das neue Syrien mit allen Minderheiten geschützt ist. Das sind die Kurden und Kurden, das sind die Christen und Christen, das sind die Jesiden, auch im kurdischen Bereich viele andere Gruppierungen in diesem Land. Syrien ist super, super vielfältig und da müssen wir hin, dass das neue Syrien auf einem demokratischen Fundament aufgebaut ist und dafür setzen wir uns ein, auch mit Geldern. Annalena war jetzt auch am Sonntag, am Wochenende wieder in Riad in Saudi-Arabien und hat sich da international auch dafür eingesetzt. Jetzt wird Deutschland 50 Millionen Euro mehr über die Welthungerorganisation investieren in Syrien. Klar ist auch, das bedeutet mit gewissen Maßnahmen, mit gewissen Forderungen und da ist für uns der Minderheitsschutz für Kurden und Kurden, insbesondere auch bei der Frage der Frauenrechte, eine essentielle. Noch ein Satz zu dem kurdischen Volk. Das kurdische Volk ist eine der progressivsten Völker im Nahen Osten. Wir haben als einer der zwei Militärmächte, dürfen bei uns auch Frauen mitkämpfen. Insbesondere Frauen waren die entscheidenden Kämpferinnen, die den IS vor einigen Jahren zerschlagen haben, im Irak, im Syrien unter anderem auch. Und da ist das Thema überhaupt Frauenrechte und Parität jetzt überhaupt nicht das große Thema. Da ist es total okay und legitim und normal, dass da Frauen in Führungspositionen sind, dass man da über Frauenthemen und Frauenrechte ganz normal und akkurat da spricht und demzufolge hoffe ich mir ein Syrien, das diese Vielfalt der Gesellschaft auch entspricht und das muss endlich auch ein Erdogan mal hinnehmen und nicht als Türkei von der Türkei heraus auf das kurdische Gebiet schießt, auch in Rojava unter anderem da angreift, teilweise bombardiert und da müssen wir auch von der Bundesregierung aus klare Meinung zeigen und klare Grenzen zeigen, auch an unseren türkischen Partner, die in Ankara sitzen.
Ja, man merkt, Kasım, das ist dir ein Herzensanliegen. Super, schön, dass du das auch nochmal kommentiert hast. Dann war es super, super spannend, mit dir über deine sehr vielfältigen Themen zu sprechen. Du hast
sehr
eine sehr beeindruckende Bandbreite, muss man sagen, auch. Ne? Wenn wir jetzt hier über Bauen und die sozialen Aspekte und jetzt auch noch diesen, also ja, Demokratie und Minderheitenschutz und alles, was dazugehört, irgendwo tangiert.
Genau, aber vielleicht sollten wir eines auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen, nämlich, dass du jetzt auch für den neuen Bundestag wählbar bist. Und zwar im ganzen Süden Dresdens, wenn ich das richtig gesehen habe.
Im flächenmäßig kleinsten Wahlkreis Sachsens, Wahlkreis 158 Dresden Süd.
Genau, dort könnt ihr also sozusagen ein Kreuz bei Kasım Taher Saleh machen.
Auch direkt quasi.
Als Direktkandidierenden und natürlich die Zweitstimme für Bündnis Grün ist genauso.
Klar, und mit der Zweitstimme unbedingt Bündnis 90 die Grünen wählen. Da, wenn ihr meinen Namen unbedingt sehen wollt, dann seht ihr es auch da auf dem Wahlzettel. Da stehen nämlich die ersten 5 Listenplätze auch auf dem Wahlzettel da in ganz Sachsen. Also auch da könnt ihr, sollt ihr das Kreuz setzen bei Bündnis 90 die Grünen, damit wir mit einem historisch starken Ergebnis wieder im Deutschen Bundestag vertreten sind.
Ja, dann wünschen wir dir jetzt ganz viel Kraft und Erfolg für die heiße Wahlkampfzeit, der jetzt spätestens jetzt beginnt, würde ich, also heiß ist nur auf die Emotionen und auf das Engagement gemünzt, nicht aufs Wetter leider.
Ja, genau. Und an euch Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Politik.
Tschüss, macht's gut.
Ciao und vielen Dank auch an euch für die ganze Organisation und für den echt spannenden und tollen Podcast. Alles Tschüss. Gute euch.
Dankeschön. Ciao. Ciao.